Gleich bei CT Uplink reden wir über die Privatsphäre von Windows 10, wie schwer es ist, wenn man ein Projekt bei Kickstarter wirklich umsetzen will. Und wir reden über VR-Brillen aus Pappe. Bis gleich.
CT Uplink.
Tag, willkommen bei CT Uplink. Da diese Woche, glaube ich, eigentlich so in der Tech-Branche gar nichts passiert ist, keine neuen Produkte, nix, haben wir uns gedacht, wir reden mal über die coolen Sachen, die in der CT stehen. Das ist die 20 im Moment. Vor allem Windows 10 ist ganz vorne drauf. Also wie gesagt, wir reden über Windows 10 Privatsphäre, über Kickstarter, so gucken ein bisschen hinter die Kulissen und über VR-Brillen aus Pappe, das erste Thema. Deswegen bist du hier. Stell dich mal kurz vor.
Ja, ich bin Hajo Schulz, CT-Redakteur seit etlichen Jahren und im Ressort für Betriebssysteme.
Du warst auch schon mal hier, ne?
Ja.
Glaube ich, ist aber schon eine Weile her.
Dann. Ja, ich bin Stefan Portek, bin im Hardware-Ressort und war auch schon mal hier.
Ein bisschen, ein paar Mal, ja.
Ja, Achim Bartschuk aus dem Mobilressort, alter CT-Uplink-Veteran.
Das ist ganz lustig, weil ihr beide habt irgendwie Artikel, die ihr gar nicht selber geschrieben habt.
Nee, genau, stimmt. Mal. Also ich bringe die Pappbrillen mit und wir reden da ein bisschen drüber. Mache ich in Vertretung für den Bärtigen Wookie, der hat nämlich heute Urlaub. Und Gott, da wir uns ja sowieso fast irgendwie Heim und Hof und Büro teilen, und ich das alles mitbekomme, was er da bei uns mit seinen VR-Sachen so rumspielt und ich sein Testopfer bin, hier, probier die mal aus, probier die mal aus. Siehst du die wirklich besser? Sag mal was dazu. Werden wir das durchschaukeln jetzt hier mit den Pappbrillen?
Ja. Genau, und bei mir geht es um einen Artikel, den ich betreut habe von einem Autoren. Da erzähle ich dann gleich ein bisschen noch was dazu.
Cool.
Wer bist du denn eigentlich?
Ach ja, stimmt, ich habe mich überhaupt nicht vorgestellt, ne? Fabian Scherschel, ich moderiere das heute. Ich bin aus dem Security-Ressort und bei Windows Privatsphäre, das interessiert uns ja auch. Wo wir gerade von Urlaub geredet haben, du hast eigentlich Urlaub, Hajo, ne?
Ja, eigentlich, aber ich habe gedacht, hier für diese nette Runde schaue ich nochmal vorbei.
Den Einsatz, den wissen wir zu schätzen. Also es geht darum, Windows 10 war ein großes Thema in den letzten Wochen und vor allem viele Leute interessiert, wie das aussieht, welche Daten man da an Microsoft preisgibt. Ich glaube, die größte Verwirrung, die wir am Anfang klären sollten, ist, da gibt es ja durchaus einen Unterschied zwischen dem Insider-Programm, also wenn man quasi Beta-Tester für Microsoft ist, und der normalen Windows 10-Version.
Genau. Also dieses Insider-Programm, das war ja, bevor Windows 10 überhaupt offiziell erschienen ist, die einzige Möglichkeit oder überhaupt die Möglichkeit, sich Vorabversionen von Windows 10 anzugucken. Wie soll ich sagen, der Preis für die Neugier war im Grunde genommen, dass man Microsoft komplett offenlegt, wie man mit dem System umgeht. Also da gab es eigentlich gar keine Privatsphäre-Einstellung großartig, nichts, was sich ausschalten lässt. Microsoft schaut halt, was tut man mit dem Rechner und wie funktioniert's. Das ist ja letztendlich auch die Absicht hinter diesem Insider-Programm. Einmal natürlich den Kunden zu zeigen, das stellen wir uns vor, aber vor allen Dingen auch für Microsoft die Chance zu gucken, wie läuft das auf diesen komischen, vergurkten alten Rechnern mit, wer weiß was für Grafikkarten und Scannern und Zeug da draußen, dass die halt auch ein Gefühl dafür kriegen, wie weit sie sind und ob sie das tatsächlich auch schon als Finalversion auf die Öffentlichkeit loslassen
aber
können.
Aber da waren schon relativ krasse Sachen dabei, ne? So zum Beispiel irgendwie, sie können auf Dateien auf deiner Festplatte gucken.
Das war, glaube ich, dabei, ja. Oder ist nach wie vor. Es gibt also schon wieder einen Windows 10 Insider für die nächste Version, also wo man jetzt schon sozusagen das nächste Update kriegt. Also ist zum Ausprobieren okay, aber um tatsächlich damit zu arbeiten, seine geheimen Dokumente zu bearbeiten, sein Online-Banking und sowas damit zu machen, ist vielleicht eher nicht zu empfehlen.
Okay. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will Windows 10 haben, letzte Sendung, wo ich glaube ich hier war, die habe ich glaube ich moderiert, da haben wir über Windows 10 geredet, da war mir überhaupt nicht klar, warum will man das überhaupt haben. Ich habe seitdem einen guten Grund erfahren, DirectX 12. Also wenn man spielt und die coolsten Spiele haben will, dann wird das wahrscheinlich interessant. Also nehmen wir mal an, ich installiere mir jetzt Windows 10. Die ganz normale Version, die ich so kriege mit meinem Rechner oder die ich aus dem Handel habe,
Oder als Update, genau,
wo man ja ein bisschen mit genervt wird. worauf muss ich denn da noch achten?
Ja, also die, was Microsoft gerne möchte und wo man, wenn man also bei der Installation einfach immer weiter, ja passt schon klickt, dann landet man bei einer Installation, wo man sich nicht mit einem lokalen Konto, wie man das von Windows XP und 7 und so kennt, anmeldet, sondern mit einem sogenannten Microsoft-Konto. Das heißt, man hat bei Microsoft vorher oder spätestens während dieser Installation ein Konto eingerichtet, in dem man eigentlich im ersten Anlauf nicht viel mehr erzählt als Name, Vorname, E-Mail-Adresse. Ich glaube, das war's schon. Land, glaube ich noch.
Ja, okay, das wissen Sie wahrscheinlich eh.
Und was das bewirkt, ist, dass die meisten Einstellungen, die man in Windows vornimmt, also alles, was man so im Explorer einstellt, an Ansichtsoptionen und verschiedene Kennwörter, die Historie der Microsoft'schen Browser und all diese Dinge werden synchronisiert in Microsofts Cloud mit der Absicht, dass wenn ich mich auf dem nächsten Rechner oder auf meinem Windows Phone mit dem gleichen Konto anmelde, dass die Einstellungen einfach wieder da sind. Das heißt, es findet da eine Synchronisation zwischen verschiedenen Rechnern, die mir gehören oder die ich benutze, statt. Und das geht über Microsofts Cloud.
Aber dann wissen die schon alle Webseiten, die ich angesurft habe, ne?
Zum Beispiel, ja.
Das klingt für mich, also ich meine, ich aus dem Mobilressort,
du hast keine
Desktop-Sphäre, ne? Nein, das klingt für mich ganz vertraut, weil das ist ja das Typische, was auch Apple oder Google bei den Smartphones mit dem Google-Konto und Microsoft, mit dem, oder auch Microsoft bei Windows Phone vorher schon gemacht haben. Das finde ich jetzt auch noch gar nicht so problematisch, aber diese ganzen Sachen, die im Insider-Programm darüber hinausgehen, die sind dort aber nicht mit drin, dass sie halt, also dieser tiefe Blick.
Ja, also das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist dieses Microsoft-Konto und die Online-Dienste. Mhm. Also sowas wie OneDrive, Outlook.de, auch die Suche bei Bing. Da sagen Microsofts Datenschutzbestimmungen eigentlich ziemlich eindeutig und überraschend offen, ehrlich gesagt, wenn man sich mal die Mühe macht, das nachzulesen. Alles, was wir an Daten von dir kriegen, das gibst du uns freiwillig und damit können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen. Also das können die zum Beispiel verwenden, um zu analysieren, was mich wohl an Werbung interessieren könnte. Dieses Wissen dürfen sie auch an Partner verkaufen, die Werbung schalten wollen. Also da bin ich ein ziemlich offenes Buch.
Aber es ist ja halt ein Cloud-Dienst, ne? Also das sind ja Cloud-Dienste, da gehe ich ja sowieso davon aus. Also wenn ich Google Cloud-Dienste benutze, gehe ich ja auch davon aus, dass die diese Daten alle heben.
Ich finde auch. Also ich hätte, wenn Achim das nicht gemacht hätte, jetzt auch gleich schon mal zwischengefragt. Ich habe am Anfang diesen Aufschrei tatsächlich auch überhaupt nicht verstanden. Also bei dem Beta-Programm natürlich, das ist klar, das sagt dir Microsoft, aber auch nicht in Produktivumgebungen benutzen.
Genau.
Und bei den normalen Datenschutzeinstellungen, ich habe sie mir dann auch angeschaut, nachdem dieses dann durch die Medien ging und habe da eigentlich in meiner Windows 10 Lizenz irgendwie jetzt gar nichts gefunden, was mich so richtig beunruhigt. Ich meine, bei Chrome und Firefox synchronisiere ich auch meine Bookmarks und meinen Webseitenverlauf. Und das will ich ehrlich gesagt auch, dass ich zur Not auf dem Tablet nahtlos da weiter surfen kann, wo ich vorher war. Und den ganzen anderen Kram, so Standortfreigabe und so, Herrgott, ich meine, der Rechner ist ja online, kann ja sowieso jeder über meine IP sehen, wo ich bin. Also, und die Frage würde ich dir gerne noch stellen. Das ist doch sowieso alles verschlüsselt. Also ich gehe doch mal davon aus, dass Microsoft jetzt, wenn ich meine Browser-Bookmarks synchronisiere, dass das sowieso in der verschlüsselten Datenbank landet. Und
da kann man
wahrscheinlich wird nicht mal Microsoft selber das mitlesen können,
das,
oder?
Nee, das glaube ich schon.
Also, auf dem Transport wird es sicherlich verschlüsselt sein, aber Microsoft wird es schon lesen können.
Okay. Also bei Firefox ist es zum Beispiel so, habe ich ja meinen privaten Schlüssel und das liegt zwar auf den Firefox oder Mozilla Servern, aber die können da ja selber nicht reingucken, was meine Bookmarks sind.
Ja, aber bei Google und so ist es. Also da machst du dir, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Meinst du, ich bin zu blauäugig?
Also ich glaube, wie gesagt, diese Datenschutzbestimmungen sind, was das alles anbetrifft, sehr deutlich und von Verschlüsselung ist da nicht die Rede. Jedenfalls nicht von, also Transport, auf dem Transport wird es wohl verschlüsselt sein, dass nicht irgendwie dein Internetprovider oder sonst jemand sich dazwischen hacken kann. Ja. Aber Microsoft erfährt die Dinge schon.
Jetzt finde ich aber schon, ich meine, wir sind das schon so gewohnt, ne? Trotzdem finde ich, ist es natürlich schon eine Qualität. Ich meine, wenn wir dafür über das vor 10, 20 Jahren beim Windows geredet hätten, dann also hätten wir gesagt,
stimmt, ich kann wie
verrückt. Also wir sind da auch offensichtlich schon so abgestumpft, dass ich klar ist.
Also
ich finde, es ist schon eine andere Qualität, wenn ein Desktop-Betriebssystem per Default, also darum geht es ja auch, ne? Das ist ja eigentlich die Default-Einstellung, erstmal alles synchronisiert, was so an persönlichen Kontendaten für mich relevant sein könnten und das auch benutzt. Also das finde ich ich habe mich dran gewöhnt wegen der Smartphones, aber irgendwie ist es auch komisch, dass wir uns
da gewöhnt haben. Da gibt es echt mittlerweile offenbar einen ganz schönen Werteverfall. Also ich bin ja schon ein paar Tage hier und ich kann mich daran erinnern, als ich als studentische Aushilfe angefangen habe, kam XP gerade raus und da waren viele im Kollegenkreis, die gesagt haben, oh nee, hier dieses Clicky Bunti installiere ich mir nicht. Das telefoniert ständig nach Hause. Ja, ja. Ne? Und wenn man mal vergleicht, was hat ein XP denn großartig an Microsoft übermittelt? Das war ja dann ein Klacks im Vergleich zu dem, was heute passiert.
Ja, ja. Also das ist sicher, entscheiden muss das jeder für sich selbst, ob einem das wert ist. Ist immer irgendwo der Kompromiss zwischen der Privatheit, die man vielleicht will, und der Bequemlichkeit, die man auf der anderen Seite will, oder dem Bedienkomfort. Ich meine, Cortana beispielsweise, diese Suchassistentin, damit die Sprache und Handschrift erkennt, liest Microsoft eben zum Beispiel auch in dem persönlichen Kalender und in den E-Mails, um einfach, ja, was ich, Spitznamen oder Treffpunkte, irgendwelche Orte, die man selber verwendet, die in keinem Wörterbuch stehen, eben trotzdem noch als Sprache oder als Handschrift erkennen zu können.
Ich glaube, ein großer Unterschied ist, ich meine, Googles Dienste machen das ja auch. Also Google liest ja auch dein, wenn du Gmail benutzt, für Google Now, deine E-Mails, um dir sagen zu können, du kriegst einen Flug morgen. Mhm. Ich glaube, wo sich sehr viel, also wo der Aufschrei, wie du gesagt hast, da war, ich glaube, wo sehr viele Leute den Unterschied sehen, ist, wenn dein Betriebssystem, also beim Desktop-Rechner jetzt wirklich, wenn dein Betriebssystem das macht.
Ja.
Weil das, wenn ich Google-Dienste benutze, das ist so ein, okay, dann benutze ich die, dann weiß ich, die machen das. Aber wenn mein Betriebssystem das von der Installation macht, ist das irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Aber wie gesagt, das Lustige ist, dass es bei, oder was heißt lustig, aber das Ironische ist, dass es bei Handys Leuten nicht interessiert und da es genau das Gleiche ist.
Bei Mails interessiert es mich auch nicht, wobei ich da dieses Google liest alle ihre Mails mit irgendwie, ja, ich meine, da geht halt ein Algorithmus rüber, der nach Pattern sucht und vor allen Dingen müssen die Mails auch eine bestimmte Formatierung haben. Also Bahnbestätigungen zum Beispiel. Ich bin von Google Now noch nie an irgendeine Zugabfahrt erinnert worden, weil die Mails, die Bahn verschickt, da kommt Gmail überhaupt nicht mehr klar. Und letztlich scannt ja jeder Provider deine Mails, sei es nun nach Viren.
Also da geht es mir schon anders. Also ich bin inzwischen wieder von Google Mail weg, weil ich das halt nicht gut finde. Und ich meine, der Algorithmus ist halt auch, ich meine, momentan wird halt nach Werbung und sonst was gescannt, aber ich meine, trotzdem lesen die automatisiert alle deine Mails und suchen da vielleicht noch nach
Donald Trump
nach irgendwelchen Buzzwords oder sonst was. Also ich mache das inzwischen über einen eigenen Server. Ich meine, da kann natürlich auch dann die Polizei drauf und sonst was, aber
da haben also wir das finde ich schon hart. Auch noch einen Zweittitel wenn man sich Mails bei seiner eigenen Adresse und in eigenen Regie machen.
Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, also zum einen, man kann das aber auch sehr stark einschränken. Also man muss so ein so ein Microsoft-Konto nicht benutzen.
Genau.
Das muss man aber dann bewusst beim Einrichten.
Genau, man muss beim Einrichten dann halt klicken, dass man ohne Microsoft-Konto mit einem lokalen Konto sich anmelden möchte. Der Nachteil, den man über kurz oder lang dabei spüren wird, ist, dass Windows 8 ist ja so ein Windows 10 ist ja genau wie Windows 8 so ein hybrides System, was für Desktop-PCs und für Tablets gut ist. Und diese ganzen Apps, oder überhaupt, um sich eine App installieren und runterladen zu können, braucht man ein Microsoft-Konto.
Also aus dem App Store.
Um überhaupt in den Microsoft Store reinzukommen, braucht man so ein Microsoft-Konto. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man konsequent sagt, okay, das mit diesem Store ist für mich okay, aber mein Betriebssystem möchte ich nicht mit diesem Microsoft-Konto verknüpfen. Dann kann man auch das tun. Man wird also, wenn man sich lokal angemeldet hat und zum ersten Mal in den Store geht, wird man darauf hingewiesen, hey, du brauchst ein Microsoft-Konto. Und dann kann man aber mit so einem kleinen Link, ich kann das, glaube ich, jetzt hier gar nicht zeigen, weil ich in diesem Konto schon mit einem Microsoft-Konto angemeldet bin.
Aber da ist immer unten so ein aber kleiner Link.
Es gibt jedenfalls die Möglichkeit zu unterscheiden, diese Anmeldung gilt jetzt nur für den Store oder gilt eben auch für das gesamte Windows. Und also, wenn einem das wichtig ist, dass man das Windows außen vor lassen will, kann man sich auch nur im Store mit einem Microsoft-Konto anmelden, um halt Apps runterzuladen und sein Windows ansonsten unsynchronisiert lassen.
Und eine letzte Frage, die noch, und zwar, weil wir jetzt gesagt haben, diese Insider-Preview, die ist sehr datenhungrig. Kann ich denn, wenn ich da jetzt einmal drin war, dann aber trotzdem einfach irgendwann auf die normale Standard-Windows-Version wechseln oder bin ich da dann, oder muss ich dann komplett neu installieren?
Da muss man neu installieren.
Ja, okay. Aber dann, also das heißt, ist vielleicht jetzt auch ganz schlau, ich habe es jetzt ausprobiert.
Genau.
Vielleicht ist gut, doch lieber.
Genau, also wenn man das so macht,
komplette Neuinstall zu machen, allein wegen der Daten.
wenn man das so macht, wie es gedacht ist, hat man das Insider-Windows ja irgendwo frisch installiert, vielleicht in der VM, vielleicht auf einer extra Festplatte und sein Windows 10, was man jetzt dann, wo man denkt, okay, das will ich tatsächlich benutzen, das installiert man ja vielleicht gar nicht frisch, sondern als Update von dem vorher vorhandenen Windows 7 und Windows 8, okay. Mit dem Vorteil, dass alle Anwendungen erhalten bleiben und keine Daten verloren gehen und so.
Okay. Was wir, glaube ich, noch zeigen sollten, das fand ich ganz gut, also die haben bei diesen Datenschutzeinstellungen, das hast du in deinem Artikel ja auch dargelegt, wenn genau. Du kannst du vielleicht mal zeigen, die haben immer quasi oben, also wenn man die einzelnen Datenschutzsachen durchgeht, dann haben die oben immer einen großen Ein- und Ausschalter. Da kannst du
genau.
Zum Beispiel jetzt hier bei der Kamera, da kannst du die Kamera komplett ausschalten, also sagen, Apps können grundsätzlich meine Kamera nicht verwenden. Oder wenn du es eingeschaltet hast, kannst du zum Beispiel dafür die einzelnen Apps.
Kann ich immer noch sagen, okay, grundsätzlich ist das okay, dass die Kamera an ist. Aber Microsoft Edge, der Browser, der soll bitteschön nicht auf die Kamera zugreifen können, fertig.
Das fand ich eigentlich ganz gut. Also wenn man das mit Android zum Beispiel vergleicht.
Es wird ja alles besser jetzt mit Android.
Ja,
nein, aber das ist, im Prinzip klingt das so ein bisschen wie das, was bei den Mobilbetriebssystemen zum Teil auch schon gibt oder kommt.
Da muss man ja bei der Installation von den Apps eigentlich anklicken, dass die dies und jenes tun wollen oder dürfen.
Genau, aber zum Beispiel bei Apple, bei iOS ist es so, da kann ich dann auch im Nachhinein bestimmte Rechte auch im Nachhinein entziehen.
Das ist auch der bessere Weg.
Ja, klar.
Genau.
So will man es ja eigentlich.
Ich fand das sehr gut. Also ich finde, eigentlich hat Microsoft darüber nachgedacht. Also selbst als Linux-Nutzer, der eigentlich Microsoft nicht so mag, muss ich das anerkennen.
Also ich finde auch klar, also dass das defaultmäßig alles an und alles auf und alles offen ist, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber ich finde auch, diese Seite Datenschutz, die es hier gibt, und auch die Datenschutzbestimmungen, die im Netz veröffentlicht sind, die machen diese ganze Geschichte eigentlich sehr, sehr transparent. Ja, man muss sich drum kümmern, man wird nicht mit der Nase drauf gestupst. So. Aber wer sich drum kümmert und wem das wichtig ist, der findet eine ganze Menge Einstellungen und findet eben auch die Hinweise im Netz, was dahinter steckt.
Ich vermute allerdings, diese Einstellungen werden wahrscheinlich nur möglich sein für jetzt neue Apps aus dem App Store. Also wenn ich da irgendwie ich jetzt irgendwie Photoshop als nur ganz normal irgendwie installiert habe mit den normalen Desktop-Apps, werden da nicht mit drin eingebunden sein, weil die eben anders.
Ne? Genau.
Das heißt.
Aber grundsätzlich finde ich eigentlich, man sieht, dass sie drüber nachgedacht haben. Ich glaube, die haben sich halt ein sehr großes PR-Eigentor geschossen mit dem Insider-Programm. Also deswegen wollte ich das am Anfang auch nochmal so rausdividieren, weil ich das Gefühl habe, aus den Zuschriften, die wir auch gekriegt haben, dass viele Leute das nicht auseinanderhalten können. Man liest auch sehr viele Artikel, wo dann irgendwie steht, ja, Windows 10 kann immer auf deine Festplatte zugreifen. Ja.
Bald die Festplatte. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist das Stichwort Telemetrie. Ich finde, da sollten wir auch noch kurz drüber reden, weil das auch sehr gern verwechselt wird. Mhm. Das, was wir bislang geredet haben, ist das Microsoft-Konto und sind die Online-Dienste. Das ist das, was ich mehr oder weniger freiwillig Microsoft an Daten gebe. So, und dann gibt es ja noch die Telemetrie. Microsoft nennt es, wie nennen sie es denn genau, irgendwie, das ist dieses, früher hieß es das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von
Geiler
Windows.
Name.
und die Fehlerberichterstattung. Und das gibt es in...
Jetzt heißt es Bob.
Microsoft Bob. Das gibt es in Windows 10 auch noch und das ist standardmäßig auch eingeschaltet.
Wenn man es denn findet.
Wenn man es denn findet.
Was wir gerade nicht tun offensichtlich. Also das sind Telemetrie, sind Daten, die Microsoft erheben will, um zu erkennen, was läuft falsch zum Beispiel auf Rechnern. Also warum stürzen Programme ab? Hat irgendein Treiber, macht der grundsätzlich Probleme, sowas in der Art?
Genau. Und das
finden wir immer noch nicht.
Ich bin jetzt gerade.
Ja, es ist halt der Vorführeffekt.
Aber das kann man dann offensichtlich im Nachhinein
ausstellen. Das kann man in drei Stufen kann man das einstellen, dass Otto Normalverbraucher, die Ausgaben, die für normale Verbraucher gedacht sind von Windows. Da kann man das in drei Stufen einstellen. Die Enterprise-Edition, die in Unternehmen eingesetzt werden. Da gibt es noch eine vierte Stufe, die das Ding sozusagen ganz dicht macht. Aber das ist für einen Privatmann wirklich nicht sinnvoll, weil in dem Augenblick, wo man das auf diese Stufe stellen würde, redet Microsoft noch nicht mal mehr mit dem Windows Update. Also redet Windows Update nicht mehr mit den Microsoft-Servern. So, das ist also wirklich nur geeignet in Umgebungen, wo ein eigener Update-Server oder System Control Center unterwegs ist, wo halt sich die Firma oder irgendein Administrator darum kümmert, dass Updates eingespielt werden.
So wie hier.
Genau.
Aber die Telemetrie ist ja eingestellt per Default, ne?
Also genau, die ist voll eingeschaltet. Da gibt es halt die sozusagen eine Minimaleinstellung, dann eine mittlere Einstellung, die in etwa dieser Fehlerberichterstattung entspricht, die man unter Windows 7 und 8 kennt. Und dann eine ganz offene Einstellung. Und gut, also eine ganz offene Einstellung, bei der Microsoft letztendlich sich sogar einen Weg offen hält, in besonderen Ausnahmefällen, wenn sie einen Fehler nicht anders finden können, sich auf die Maschine eines Benutzers einzuloggen, um da Diagnosewerkzeuge laufen zu lassen und auch mal auf die Festplatte zu gucken.
Also ja, das stelle ich ab. Ja. Sofort.
Das ist standardmäßig eingeschaltet. Ui, ui, ui. Microsoft sagt selber, das passiert wirklich nur in ganz also in sehr großen Ausnahmefällen, und es gibt dann auch bei denen intern einen Prozess. Also das muss mehrere Stufen durchlaufen, dass man überhaupt sagt, okay, für diesen Fehler benutzen wir das jetzt. Sei es drum, die Infrastruktur dafür ist da.
Und wenn die NSA kommt und sagt, oh, wir haben da einen ganz großen Fehler auf ungefähr 5000 Rechnern, könnt ihr euch den mal angucken?
Die NSA würde ich da vielleicht mal außen vor lassen, aber was ich ganz, ganz wichtig finde, und ich denke mal, da wird man Microsoft das auch einfach glauben müssen. Die sagen, alle Daten, die im Rahmen dieser Telemetrie erhoben werden, sind für die Vermarktung und für die Wiedererkennung und für die Werbeidentifizierung tabu.
Das finde ich total interessant. Also Sie sagen ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, also nehmen wir mal, ich habe einen Rechner und ich habe diese anderen Cloud-Daten eingeschaltet. Also ich habe ein Microsoft-Konto und die wissen, was ich surfe.
Genau.
Und dann erheben die auf meinem Rechner auch Telemetriedaten. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, sagen sie, sie können diese beiden Datensätze nicht verbinden.
Genau, sie behaupten, sie trennen das. Es gibt also automatische Prozesse, mal abgesehen davon, dass das auch unterschiedliche Mechanismen im Betriebssystem sind, die das erfassen. Aber selbst bei den Telemetriedaten, wenn denn irgendwie sich mal persönliche Daten dahin verirren sollten, dann gibt es in deren Rechenzentren automatische Prozesse, bevor es überhaupt ein Mitarbeiter zu sehen und zu analysieren kriegt, werden also persönliche Daten an die Seite geräumt.
Das stelle ich mir unheimlich schwer vor.
Ich auch. Aber
vielleicht sehen wir ja irgendwann mal, wenn jemand auf den Server einbricht, wie die das machen.
Am Ende des Tages kann ich im Grunde genommen keine Software, das gilt ja nicht nur für Betriebssysteme, keine Software benutzen, deren Hersteller ich nicht traue. Und das zweite Argument, was ich immer noch erzähle, ist die Schadenersatzsummen, die in amerikanischen Zivilprozessen aufgerufen werden, die sind eigentlich groß genug, um auch eine Firma wie Microsoft davon abzuhalten, da schadenersatzpflichtig zu werden oder sich dem Risiko aussetzen. Ganz abgesehen von dem Imageverlust, der eintreten würde, wenn solche Schnüffeleien rauskämen oder wenn rauskäme, dass sie diese Daten eben für andere als technische Zwecke benutzen.
Naja, ob ich das auf meinem eigenen Rechner will, das muss ich dann halt selber entscheiden. Du hast auf jeden Fall einen echt schönen Artikel geschrieben, der auch im Detail nochmal beschreibt, wie man das alles abstellen kann.
Ganz genau.
Ja, das finde ich ganz interessant. Machen wir mal ein bisschen was, was nicht so Aluhut-mäßig ist. Du hast ja den Artikel betreut, der geht über Kickstarter. Ich fand den ganz interessant aus dem Gesichtspunkt, also also ich weiß ja nicht, so als Geek backt man ja so den einen oder anderen Kickstarter, und dann sieht man oft, dass das lange dauert, das dauert immer länger, als sie versprechen, also sie sammeln erst das Geld ein, dann dauert das ewig, bis die Hardware kommt und so. Und ihr habt euch mal so ein bisschen angeguckt, warum das so ist. Also wie schwer das ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Ne?
Genau, also ich habe einen Autoren, der immer wieder mal was für uns macht. Der ist der benutzt das YolaPhone, was so ein alternatives Smartphone ist. Hatten wir auch schon mal hier, glaube ich, drin mit einem alternativen Betriebssystem. Eigentlich ein ganz cooles Projekt. Und weil er das benutzt, ist er auf eine Tastatur gestoßen, die bei Kickstarter lief, wo ein Maker quasi gesagt hat, hey, ich will eine Tastatur für dieses Gerät, eine mechanische Tastatur, so wie man es früher kennt. Und ich mache das jetzt mal. Und aus diesem Prozess, dass er da eben, unser Autor, die gebackt hat und tatsächlich dann irgendwann auch verspätet bekommen hat, hat er halt mal gefragt, ich fand das eigentlich jetzt ganz spannend, und er hat total viel erzählt in seinem Blog und so, ob er nicht da mal hinfahren soll und sich das mal angucken soll. Und dann haben wir gesagt, ja, das klingt nach einer tollen Geschichte. Und dann ist Kevan Tonekaboni, der Autor, ist eben hingefahren zu dem Dirk van Leersum, das ist ein Niederländer, ist nach Rotterdam gefahren und hat sich mal bei dem so ein bisschen umgeguckt und bei denen im Makerspace, der macht so einen Makerspace. Und daraus, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte geworden. Es geht eigentlich gar nicht so viel um diese Tastatur selber, die ist natürlich schon Thema, sondern einfach um diesen Weg, wie er eben von einem, ey, das kriege ich schon irgendwie hin, ich baue mal so eine Tastatur, zu ich baue 1500 Tastaturen, 1200 Tastaturen und verkaufe die.
Die hat er aber nicht in dem Makerspace alle gebaut, oder?
Doch, er hat sie tatsächlich in dem Makerspace gemacht. Das wird in der Geschichte auch sehr schön erzählt. Er hat dann am Ende quasi mit, ich glaube, 6 seiner Freunde so eine kleine Produktionsstrecke dort aufgebaut. Ja, ja, tatsächlich, um die eben zusammenzubauen.
Wie viele 3D-Drucker haben wir da am Laufen?
Genau. Nein, also da, genau, also das, die Teile davon, die sind natürlich dann nicht alle dort komplett produziert worden. Also zum Beispiel die Plastikteile oder so, die wurden auch tatsächlich zum Teil über 3D-Drucker gemacht, und aber von dem Hersteller, der halt das dann quasi gemacht hat. Also vielleicht können wir uns mal kurz Bilder angucken, ja, sofern zumindest die Zuschauer können das dann sehen. Bloß einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist jetzt
ein bisschen aus wie das Milestone mit dieser Tastatur.
Genau, das ist auch total lustig, weil du das dass du das sagst, weil der erste Prototyp war tatsächlich mit alten Milestone-Tastaturen, weil der Gag war, es gab einfach noch so einen Haufen dieser Ersatzteile.
Die,
weil,
sind auch, die halten auch total viel aus. Ja, genau. Aus.
Und die erste, die er mal verkauft hat, auch in einer ganz kleinen Stückzahl, hat er einfach irgendwie alte Milestone-Tastaturen aufgekauft und dort eingebaut. Hier, das ist aber tatsächlich ein eigenes Design. Die haben dann quasi selber ein Tastaturdesign gemacht und dann in China auch bestellt. Und das sieht man jetzt hier, das ist quasi eine Tastatur, die ist per Magneten an das Telefon. Also das oben ist quasi das Telefon, und jetzt sieht das im Prinzip genau, wie du sagst, wie so ein Meister, eine quere Tastatur, mechanische Tastatur, die da eben andockt. Das ist die Tastatur abgenommen. Man sieht da an den Seiten so ein bisschen, sieht man es wahrscheinlich im Video nicht so gut, da sind quasi Magnete und so kleine Einkerbungen, mit denen es dann hält. Und auch spannend, hier sind Kontakte. Und das Entscheidende ist, warum das mit dem Jolla-Phone auch ging, mit der Tastatur, ist, dass Jolla gesagt hat, wir wollen nicht nur ein offenes Smartphone in puncto Software, sondern auch in puncto Hardware und quasi eine Hardware-Schnittstelle hinten dran haben. Und da gibt es zum Beispiel Solarpanels, LED-Cover und sowas, die Leute sich selber bauen können. Und so war das eben auch möglich, dass da eben quasi so eine Hardware-Tastatur gebaut wird. Das ist jetzt, damit das funktioniert, ist quasi, wird der Rückendeckel am Telefon ausgetauscht und dort eben mit eine Hülle mit Magneten gemacht, die kommt quasi ans Telefon ran, und daran dockt man dann die Tastatur an. Genau, das ist der Dirk van Leersum, um den es geht. Der hat für das
alle
eben.
Hörer, er sieht sehr holländisch aus.
Ja, und der hat eigentlich, das ist auch kein so ein typischer, also der ist Ingenieurstudent gewesen, hat auch sein Studium jetzt tatsächlich abgebrochen, weil er gerade halt eben das voll macht. Und der hat einfach so einen, ich glaube, so einen Basteltrieb einfach. Also ich habe ihn ja selber nicht getroffen, aber was Kevan so erzählt hat, was man in der Geschichte so raushört, ist einfach, dass der einfach das ausprobieren wollte und irgendwie ganz viele Sachen. Der hat auch eben LED-Cover und sowas gebastelt und sich da total ausgetobt. Und diese Tastatur war aber natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Vor allem, weil du eben nicht bloß dir selber eine baust und 5 anderen Leuten, sondern auf einmal 1000 solche Dinger machen soll.
Das finde ich eigentlich spannende Geschichte. Wie kommt man, wenn man sowas bastelt und für sich bastelt, wie kommt man auf die Idee zu sagen, hey, das könnte ein Produkt werden, da mache ich jetzt Tausende von.
Ja. Genau, also da gab es eigentlich 2 Stufen. Also er hatte zuerst mal in so einem Chat, in einem Forum-Beitrag quasi gesagt, ja, ich probiere das mal, und da ein bisschen gesammelt, und dann hatte der, glaube ich, schon beim ersten Mal irgendwie 50 Stück Aufträge bekommen und hat es eben dann mit so einer alten Milestone-Tastatur gemacht und mit 3D-Drucker, und es war halt nicht ganz so toll, aber die 50 Leute fanden es trotzdem okay. Und dann war quasi der nächste Schritt, okay, ich gucke jetzt mal, eigentlich möchte ich es richtig machen, und jetzt probiere ich es mal mit Kickstarter, und dann schwupp, hast du auf einmal tatsächlich über 1000 Bestellungen.
Dann kannst du natürlich auch zum Hardwarehersteller gehen und sagen, ne, baut mir mal Teile, ich habe jetzt schon Geld.
Aber tatsächlich ist das auch nicht so einfach, weil es wenig Hardwarehersteller gibt, die dann für eine Spezialanfertigung, wie zum Beispiel ein eigenes Tastaturendesign, sagen, 1000 Stück, kein Problem, mache ich dir. Die wollen dann natürlich irgendwie 100.000, damit sie erst loslegen. Ne? Also zum Beispiel ein Smartphone, das sehen wir ja ganz oft, ein Smartphone Barebone quasi, wo du dann noch selber deinen eigenen Namen draufdruckst, wie viele kleine Hersteller das machen. Ne? Also wenn du kannst als kleine Firma, kannst du irgendwo hingehen und sagen, ich möchte jetzt mal ein Smartphone machen mit einer Stückzahl von 5000, dann kriegst du ein fertiges Design und irgendwo steht dein Name noch drauf. Das geht schon, aber wirklich zu sagen, ich will ein eigenes Design bei so kleinen Stückzahlen ist nicht so leicht. Mhm. Und da haben sie aber auch jemanden gefunden und war aber alles relativ schwer. Also die Geschichte, die geht ja auch über, ich glaube, 5 Seiten lang und erzählt eigentlich vor allem von all den Schwierigkeiten, die sich auf einmal ergeben.
Es hört sich zwischendurch an wie ein Albtraum. Also ich meine, ich stelle mir das auch so vor. Ich meine, du machst einen Kickstarter, du freust dich total, dass das jetzt gefundet wurde. Und
ja, die Idee denkst, kommt scheinbar an.
Du hast Geld und der Moment, wo du dir dann überlegst, Mist, jetzt muss ich 5000 von diesen Dingern machen, das
hört sich schon sehr krass an. Naja, aber ich denke, man wird ja vorher drüber nachdenken. Man muss ja auch im Grunde schon mal eine Idee haben, was das wohl kosten könnte, wenn ich anfange, damit ich weiß, wo ich das Ziel setze bei Kickstarter.
Aber ich glaube, das ist schon ein Grund, warum, also wir hatten auch in der Redaktion mal so ein bisschen rumgefragt nach Kickstarter oder auch Indiegogo oder welche Plattformen es noch gibt, was die Leute so da mal gekickstartert haben und wie das so ergangen ist. Und ich fast von jedem hört man auch irgendwie, hör mir auf, 50 Euro in Sand gesetzt für irgendeinen Stecker oder so. Also es ist schon auch sehr häufig so, dass diese Projekte nicht funktionieren. Und ich glaube, es liegt schon auch daran, und das hört man hier auch so ein bisschen raus, dass man oft halt sehr leicht ein schönes Werbevideo und eine schöne Idee mal präsentieren kann. Und dadurch, dass auch so ein bisschen Hype um diese Crowdfunding-Plattform ist, kann man sehr schnell auf einmal 100.000 Dollar Startkapital bekommen für eine gute Idee. Mhm. Und da ist aber noch nicht gesagt, dass derjenige dann wirklich alles durchdacht hat. Und auch hier, man kriegt hier ein gutes Gefühl bei der Geschichte, dass der sich schon sehr genau überlegt hatte, wie das alles funktionieren soll. Und trotzdem ist dann später im Prozess, sind ganz viele Sachen einfach...
Ich glaube, das ist
schiefgelaufen, mit denen du dann doch nicht rechnen konntest.
Das ist auch, glaube ich, einfach die Menge. Also ich habe einen sehr guten Schnitt bei Kickstarter. Alles, was ich bis jetzt gebackt habe, habe ich auch gekriegt, was eigentlich ziemlich krass ist. Aber ich hatte auch das war ein Stift. Also da hat jemand so einen Stift, den du in die Tasche stecken kannst, sehr klein, mit Kugelschreibermine und so designt. Das war ein super Design. Und der hat dann halt das hat sich verzögert und so. Und der hat sehr viele Blogposts geschrieben, die auch sehr gut waren und erklärt, was die Probleme waren. Und das stellte sich einfach nur raus. Er hatte ein super Design. Das hat in den Stückzahlen, wo der das als Prototyp gemacht hat, super funktioniert. Aber in dem Moment, wo er nach China gegangen ist und gesagt hat, ich will irgendwie 800.000 von den Teilen haben, hatte er halt nur Probleme. Also der erste Hersteller hat es überhaupt nicht hingekriegt. Der zweite, dann hat er die gekriegt, dann war die Qualität schlecht und die fielen auseinander. Also das war nur irgendwie aus Aluminium quasi ein Gehäuse für einen Stift.
Konnte der noch irgendwas anderes oder war es wirklich nur ein Kugelschreiber?
Das war einfach nur ein sehr cooler Kugelschreiber. Okay. Also der war.
Weil hätte ich jetzt gedacht, so schwer ist es wahrscheinlich, einen Kugelschreiber zu bauen.
Denkt man sich. Ja. Das habe ich auch gedacht. Und dann, ich fand das sehr interessant. Also ich glaube, es ist kein Einzelfall.
Also man kriegt halt, es gibt sehr viele, viele Problemmöglichkeiten, sag ich mal. Und das kriegt man auch mit. Das geht von der Kommunikation mit den Herstellern in China. Ich meine, wenn du eine 1000er Stückzahl hast, kannst du nicht nach China fahren oder ist es schon sehr teuer, nach China zu fahren und dir das mal anzugucken. Das heißt, du kriegst halt irgendwas zugeschickt irgendwann und musst dann halt hoffen, dass es auch so wie geplant dann ist. Und oder Zoll. Jetzt hören wir es gerade, haben wir gerade eine Meldung geschrieben über Yola selber, also dieser Hersteller von diesem Smartphone, die machen jetzt gerade auch ein Tablet. Und die hatten wohl irgendwas, Mini-Sache falsch deklariert, dann sind alle ihre Geräte wieder nach China zurückgeschickt worden und so. Und sowas kann dir halt bei so einem Kickstarter-Projekt total auch passieren. Das ist
schwierig, weil du dich dann nicht darauf verlassen kannst. Da sind wir selber ja auch gebrannte Kinder. Wir haben ja irgendwann mal so eine rot-grün 3D-Brille dem Heft beigelegt.
Und für 3D gucken.
Genau. Und wir hatten uns da auch von diesen Folien, die da in der Brille drin kleben, die farbigen Folien, das muss natürlich dann auch wirklich farblich exakt auf dieses offizielle rot-grün 3D rot und grün auch passen, sonst hast du halt keinen 3D-Effekt, sondern siehst halt nur noch bunten Farbmatch. Und wir haben auch Referenzexemplare dann bekommen. Und es hieß, so werden die fertigen Brillen dann auch hinterher sein. Und bei der Hälfte der Auflage haben wir ja Brillen draufgeklebt, die nicht oder nur schlecht funktioniert haben. Und mussten dann auch ganz viele Brillen austauschen, Höhenaufwand. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Wenn du dich nicht mal drauf verlassen kannst, dass das fertige Produkt so ist wie das Sample, was sie dir geschickt haben, wär ich dann nervös. Hört
sich spaßig an. Ja. Zum Schluss aber, also ich glaube, man muss die Geschichte lesen. Also es ist ganz schwer, die zu erzählen, weil das ist einfach... Das ist einfach eine interessante Reportage geworden, auch sehr schön geschrieben. Und das kann ich echt nur jedem ans Herz lesen, weil es wirklich diese ganzen kleinen Probleme erzählt. Das Wichtige ist aber am Ende, finde ich, dass es geschafft hat. Und das ist eben etwas, was dann manche dieser Hardware-Projekte dann doch nicht schaffen. Aber wir, also Kevan hat den Besuch zu dem Zeitpunkt, wo er gerade noch die letzten fertig machen musste und auch schon mit dem Kopf längst beim nächsten Projekt war natürlich, irgendwie ein Skateboard, das er jetzt bastelt.
Aber er hat es geschafft. Davon abgebracht.
Genau, aber er hat es geschafft. Cool. War sehr anstrengend. Und aber insgesamt, also fand ich total faszinierend, mal diesen Blick hinter die Kulissen da zu bekommen, weil man als Kickstarter-Unterstützer oft eher dann so ist, ja, wann kommt denn endlich jetzt dieses doofe Teil? Es ist ein Stecker oder es ist ein Kugelschreiber. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ja. Doch, kann es, ja.
Ja. Naja, wenn, okay, wenn dann aus Metall zu schwer ist, bauen wir uns das Zeug halt aus Pappe, oder?
Ja, und selbst dann kann es schief gehen, wie wir gemerkt haben.
Ihr habt... Stefan, also eigentlich Keno, aber du vertrittst ihn hier würdig. Ihr habt euch Papp-VR-Brillen angeguckt, ne?
Genau, genau.
Getestet.
Auch vor einem relativ sinnvollen Hintergrund. Die ganzen fertigen Lösungen gibt es entweder alle noch nicht zu kaufen oder sie sind halt wirklich extrem teuer. Und dieses Papp-VR ist nun nachweislich echt ein unheimlich guter Einstieg. Das ist, als Google das letztes Jahr auf der I.O. vorgestellt hat, eingeschlagen wie eine Bombe. Aber es hat natürlich im Vergleich zu kommerziellen Lösungen so ein paar Nachteile und die hat Google jetzt versucht zu eliminieren mit dem Cardboard 2.0. Da sind ein paar sinnvolle Neuerungen drin. Das Problem ist, dass Google selber das Cardboard gar nicht vertreibt, sondern die stellen halt nur die Pläne Open Source ins Netz und dann kann jeder Hersteller die nehmen und kann sagen, okay, ich baue das jetzt mal selber. Und,
wie schwer kann das sein? Das
ist wie, schwer, Pappe. Wie schwer kann das sein? Und doch, kann ganz schön schwer sein. Oft, weil man dann halt sparen möchte oder weil man irgendwas anderes vielleicht einbringen möchte, weil man glaubt, dass es besser ist und funktioniert dann ganz oft nicht. Also Google schreibt zum Beispiel vor, dass da auch eigentlich hochwertige Linsen drin sein sollen, die halt auf beiden Seiten gewölbt sind und halt möglichst verzerrungsfreies, also bikonvexe Linsen, ein schön verzerrungsfreies Bild liefern und das sparen sich viele Hersteller. Die sind halt auf einer Seite flach und nur auf der anderen Seite angeschliffen und dann hast du gerade zu den Rändern hin ganz oft schon auch Bildverzerrungen oder Unschärfen. Das ist so der eine Punkt. Und was Google verbessern wollte, sie wollten größere Linsen da reinbauen, damit man halt ein etwas breiteres Sehfeld hat, weil bei den ersten Cardboards ist schon so, als wenn du durch so ein Fernglas guckst, also das ist schon ein starker Tunneleffekt. Und gesteuert wurde das beim Cardboard am Anfang ja mit so einem Magnetring hier an der Seite. Mhm. Und das hat kaum irgendein App-Hersteller in seinen Apps letztlich umgesetzt. Und dann hast du halt immer die Brille auf dem Kopf gehabt, das Handy steckte drin. Und dann, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann hast du es irgendwie aufgefummelt und hast versucht, ohne dass das Handy rausfällt, irgendwie, oder du hast
es verschiebt. Konntest es auch von hier oben.
Genau, hast du versucht, irgendwie auf dem Display rumzutatschen. Und das, das hat Google versucht, jetzt besser zu machen. Und ich habe jetzt mal exemplarisch ein paar mitgebracht.
Die Lösung ist ja ganz cool, ne? Können wir vielleicht mal zeigen, die sie sich da überlegt haben. Erklär die mal.
Genau, bislang war es halt so mit diesem Magnetschalter. Und jetzt ist es so, dass da so ein kleiner Pappsteg ist. Ja. Also wir haben das jetzt mal Stempel getauft. Oder vielleicht hat Google selber das auch Stempel getauft.
Also wenn ich hier drücke, also wenn ich an der Seite auf so einen Button drücke,
genau, dann klappt unten so ein Nupsi nach vorne.
Und tastet auf
den Kopf. Wie ein Bastelunterricht in der Schule.
Also für die Podcast-Hörer ist das jetzt sehr schwierig zu erklären.
Ja, aber ich drücke tatsächlich, also für einen Podcast, ich drücke seitlich auf eine Taste und über im Prinzip eine Drehbewegung schwenkt dann ein kleines Pappelement noch nach vorne gegen das Display gegen.
Aber das Coole ist aber irgendwie metallisch.
Der Clou ist, dass es mit so einem metallisch leitenden Material überzogen, wie die touchscreen-fähigen Handschuhe, die man im Winter trägt, auch. Und das heißt, ich kann halt wirklich im Prinzip von außen aufs Display tippen und so irgendwie, was weiß ich, das Video pausieren oder in der Diashow das nächste Bild aufrufen. Das machen nicht alle. Also ich habe hier noch einen anderen Hersteller, Mr. Cardboard beispielsweise, hat jetzt diesen Stempel sich geschenkt. Und hat dafür einfach relativ profan unten einfach Löcher in die Unterseite reingeschnitten. Vielleicht kann Hajo das auch noch in die Kamera halten.
Ach so, dass man hier von hier
aus... Dass man einfach von unten, während man sie aufhat, von hinten trotzdem noch aufs Display tippen kann, ohne sich nach Möglichkeit einen Finger ins Auge zu stecken. funktioniert gar nicht so schlecht. Also ich bin dann zu Hause hingegangen, habe bei meinem Cardboard dann unten auch einfach ein Loch eingeschnitten mit der Küchenschere.
Wollte gerade sagen.
Das ist ein Hack.
Es ist ein super Hack, ja. Und ne, das waren halt alles so Gründe, dass wir gesagt haben, wir testen die jetzt auf jeden Fall mal und mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also wenn du mir die hier nochmal geben darfst, also das billigste Modell, was wir hatten, das war halt ein Cardboard-Klon, den wir für, was hat es gekostet, 5,50 € in China bestellt haben. Und das war schon, ja, ich will jetzt nicht sagen der erste Reinfall, aber bei denen war es zum Beispiel so, die haben gar nicht die großen Linsen genommen, sondern sind bei den kleinen geblieben. Und ja, da ist dann halt auch Essig mit größerem Sichtfeld. Und dann hat man noch einen anderen Hersteller, der hat sich nicht an die neuen Außenabmessungen gehalten. Eigentlich soll das neue Carport mit den größeren Linsen jetzt oft mit Fablets funktionieren. Also vorher war hier so bei 5 Zoll, wie wir das haben, war Schluss. Wenn du ein Nexus 6 oder irgendein anderes großes Telefon reinpacken wolltest, das hat eigentlich nie funktioniert. Das soll jetzt mit den größeren Carports und Linsen gehen, aber die haben, wie gesagt, halt einfach bei den kleinen Linsen festgehalten. Kann man machen, aber dann taucht es halt auch nichts. Ne? Ja, ist dann halt scheiße, ja. Das hier, was Hajo eben schon in die Kamera gehalten hat, die weichen auch ein bisschen von den Bauplänen ab, aber an der Stelle halt sinnvoll. Also hier ist zum Beispiel...
Das Mr. Cardboard?
Das, genau, das Mr. Cardboard, das hat zum Beispiel auch nach unten Scheuklappen, anders als die anderen. Hat den Vorteil, wenn man es jetzt auf der Nase trägt, es kommt von unten viel weniger Fremdlicht rein. Das ist tatsächlich eine nette Idee. Und sie haben innen drin, kann man vielleicht auch nochmal zeigen, so einen Schaumstoffbezug, dass wenn man sie auf der Nase hat, also die anderen Cardboards sehen halt nach einer Woche aus wie ein versiffter Pizzakarton. Ne? Also,
ja, vor allem, tut es auch auf der Nase weh, wenn du irgendwie.
Wenn du
so 5 Minuten oder ja. So, wenn du einen großen Zinken hast.
Wir beide aus Rübennasenhausen.
Genau.
Das ist der Nasenfaktor, von dem wir vorher
genau. Ja, genau. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen bequem und zumindest sieht man dann halt das Stirnfett nicht so doll, was man da auf die Pappe schmiert. Ein Problem, da wollte ich noch drauf raus, was alle Carports haben, du musst im Prinzip so ein bisschen das Normdurchschnittsgesicht haben. Und wenn man jetzt in unserer Runde schon, Hajo hat einen etwas breiteren Kopf, ich habe einen sehr schmalen. Und deswegen sind diese Papplösungen eh nie so richtig optimal, weil wenn die Linsen zu weit auseinander oder zu eng zusammenstehen für deine Kopfform, dann hast du halt manchmal Doppelbilder oder keinen wirklichen 3D-Effekt. Und
also
da,
nichts für mich mit meinem Kantenschädel.
Würde ich nicht sagen. Also ich habe eher das Gefühl, dass mein Kopf zu schmal ist für viele Cardboards. da hat sich hier das Unofficial Cardboard, die haben sich eigentlich eine nette Idee einfallen lassen. Ich weiß nicht, müsstest du auch nochmal in die Kamera halten? Die haben die großen Linsen drin und die sind in so Schiebe...
Also man kann an der Seite an so einer Lasche
ziehen. Genau, in so Schieber eingelassen. Und wenn man an der Lasche zieht, dann kann man die Linsen hin und her schieben und so den Augenabstand noch verändern. Die Idee ist im Prinzip super. Bei dem Produkt, was wir nun jetzt dummerweise bekommen haben, war es so, dass es im Transport offensichtlich sehr gelitten hat. Ich bin jetzt erstaunt, dass es gehalten hat, während du es benutzt hast. Also hier war es so, dass als es bei uns ankam, die erste Linse schon rausgefallen war. Und ja, das ist halt Pappe. Wenn es dann einmal so ein bisschen zerknickt oder aufgesplissen ist, dann hält die auch nicht mehr. Also Keno hat arge Mühe gehabt, dieses Gerät dann halt überhaupt zu testen. Weil jedes Mal, wenn du es aufgesetzt oder auch nur schief angeguckt hast, macht es Plock innen drin und die Linse ist rausgefallen. Das kann jetzt natürlich ein trauriger Einzelfall gewesen sein, aber es ist natürlich, wenn du knapp 25 Euro dafür bezahlt hast, schon ärgerlich.
Da musst du dann so, da gibt es auch so Masse für, die so...
Ja, also ich meine, wenn es jetzt mein Cardboard gewesen wäre und ich da so viel Geld für ein Stück Pappe ausgegeben hätte, bin ich mir sicher, mit ein bisschen Sekundenkleber oder so kriegt man das wieder gelöst. Also die Ansatz und die Idee, dass man den Linsenabstand verschieben kann, den finde ich ziemlich, ziemlich super und ziemlich genial. Aber, also ja, größeres Sehfeld, alles schick, aber tatsächlich braucht man dann auch ein größeres Handy. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Also bei den großen Linsen muss die auch wirklich, wirklich direkt vorm Auge sein. Ansonsten geht's schief mit
3D-Effekt. Naja, die Handys werden ja größer. Das
meins ist noch nicht größer geworden. Ja. Ich fürchte, ich muss mir ein neues kaufen.
Ja. Als du Pizzakarton sagtest, hatte ich so eine Idee. Ich frage mich, wann die erste Pizzafirma da auf ihren Kartons so Linsen mit ausliefert und dann was, wo du ausschneiden kannst, wo dir eine Karte
bekommst. Gab es nicht eine sogar mit einem Pizzakarton-Stil?
Ja, es gab eine im Pizzakarton-Stil. Also wirklich aus dem Pizzakarton weiß ich nicht. Wobei noch fettiger wird sie dann halt nicht, aber
schon vorgefettet.
Sie riecht nicht so lecker wahrscheinlich.
Was ich an dem Artikel spannend fand und auch generell an dem Thema und was, glaube ich, vielen nicht bewusst war, mir war es nämlich auch nicht bewusst, ist, als ich mir online mal so einen Cardboard-Klon geholt habe, dann dachte ich, dann ist die Voraussetzung oder das ist ziemlich genau das, was, also die sind alle ziemlich gleich, weil es ja so ein Standardding
ist. Haben wir auch gedacht, ja.
Aber genau das ist eben nicht der Fall. Das heißt, du kriegst eigentlich erst, wenn du das Ding gekauft hast und dann nach Hause dann hast und ausprobierst, zum ersten Mal dein Handy reinlegst, erst dann weißt du wirklich, ob dein Handy mit dem Ding wirklich so die optimale Kombi ist. Also ich habe inzwischen 3 verschiedene Cardboard-Sachen ausprobiert und jetzt tatsächlich lustigerweise die auf unserem Sonderheft drauf ist, mit dem diese Zeiss-Brille. Die Kino hält ja immer das Heft immer jede Sendung rein, aber dieses Spezialheft über VR, da ist eine dabei und die funktioniert bei mir total super. Aber ich habe davor eine, die hat 20 Euro gekostet. War irgendwie aus Plastik und alles mögliche verschieben und so. Und die hat überhaupt nicht mit meinem Handy gut zusammen.
Genau, also es ist wirklich eine Kombination aus den Linsen, deinem Augenabstand und deinem Handy. Ja. Und das war auch der Grund, weshalb wir den Artikel gemacht haben. Wir haben das ja im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert und da gab es auch kritische Stimmen, die haben gesagt, ach, so ein Ding kostet 5 Euro, warum testen wir denn jetzt sowas? Das kaufe ich mir und wenn es Murks ist, dann schmeiße ich es weg. Und dann haben wir gesagt, na gut, es kostet 5 Euro, wenn du es irgendwo in China bestellst und 4 Wochen drauf wartest. Und wenn das dann halt Schund ist, du machst das 3-mal und kaufst dir dann eine 20-Euro-Lösung hier irgendwo in Europa, dann hast du einen Fuffi ausgegeben und ein Vierteljahr drauf gewartet, bis du eine vernünftige Lösung hast. Dann liest du doch lieber einmal einen Artikel durch und bestell gleich die Brille, die wahrscheinlich zu deiner Größe des Handys am besten passt.
Genau, und was auch ganz wichtig ist, weil ich das jetzt gerade merke, ich teste ja bei uns die ganzen Smartphones, guckt mal vorher, wenn ihr euch eine Cardboard holen wollt, guckt mal vorher, installiert mal die Cardboard-App und schaut, ob überhaupt diese Demo funktioniert, dass sich das alles bewegt. Weil mir fällt auf, dass selbst bei den 300-400-Euro-Telefonen, wo du es echt denkst, da müsste es klappen, viele nicht einen Gyrosensor drin haben, der quasi kompatibel mit der Cardboard ist, wo man wirklich dann dieses Sichtfeld drehen kann. Also zum Beispiel hatte ich jetzt das Moto X Play, habe ich gerade da, was ich weiß gar nicht, 300 Euro oder so kostet oder
das
mehr.
Kann das nicht.
Und das haben wir nicht dazu hinbekommen, dass es irgendwie mit Cardboard zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich am Gyrosensor liegt, aber offensichtlich ist es so. Und deswegen guckt, bevor ihr euch eine kauft, auf jeden Fall mal bei eurem Handy, installiert die offizielle Cardboard App, guckt in die Demo rein und wenn ihr dann hin und her schiebt, dann seht ihr, ob dieses Menü sich verschiebt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ziemlich sicher, dass ihr nicht die Cardboard dann so benutzen könnt.
Dann braucht ihr erstmal ein neues Handy.
So dann müsst ihr erstmal ein neues Handy kaufen. Du hast tatsächlich sogar noch was angesprochen mit dem Bewegen. Das ist laut Google, weil die Gyros in den Handys sind alle eigentlich ja nicht mit dem zu vergleichen, was halt jetzt in einer professionellen VR-Brille wie der Oculus oder der Vive oder Morpheus drin ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es hier diese Umschnallbändchen, die ich eigentlich total praktisch finde, die war hier jetzt mit bei, warum Google da eigentlich gar kein Fan ist und sich dagegen ausspricht. Google möchte nicht, dass ich mir das Ding um den Kopf schnalle, weil dann könnte ich ja den Kopf schnell bewegen, wenn es halt nur an meinem Kopf festgeschnallt ist. Und dafür sind die Gyros im Handy zu langsam. Dann hast du so einen Nachzieheffekt durch die Latenz. Und deswegen möchte Google eigentlich, dass ich das festhalte, weil mich das so ein bisschen zwingt, dass ich den ganzen Körper drehe. Und das kriege ich so schnell nicht hin. Also das ist keine Kopfbänder dran zu haben, ist laut Google sogar im Prinzip eine Qualitätssicherungsmaßnahme. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber...
Ich finde, ihr sollt auf jeden Fall diesen Artikel lesen, weil er hat eine der besten Titelzeilen, die ich seit langem gelesen habe. Papa Ante Portas fand ich super. Als alter Loriot-Fan.
Es standen 2 zur Auswahl und das ist tatsächlich, außer dass ich alle mir auch angeguckt habe, meine Eigenleistung. Keno hat mich um Rat gefragt, welche Überschrift ich besser finde. Und da hat er mir blind vertraut, als ich gesagt habe, die bessere.
Hast du gut gemacht.
dafür werde ich bezahlt. Ja, also.
Ja, ich wollte dich mal loben.
Dankeschön.
Ausnahmsweise mal. Die findet ihr alle diese wunderbaren Artikel findet ihr in der aktuellen CT 20, ne? Die ist am Kiosk. Und dann soll ich euch noch darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Seite haben. Die ist super. Da postet Jom hier, unser Videoproducer, immer super interessante Sachen. Und außerdem, wenn ihr uns schreiben wollt, also uns sagen wollt, ob die Sendung gut ist oder nicht, haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Das ist uplink@ct.de. Da freuen wir uns immer auf Zuschriften und wir versuchen, die auch zu beherzigen, wenn es geht.
Und falls ihr euch doch für Sachen noch interessiert, die diese Woche passiert sind, die ja total unwichtig sind und irgendwas mit Apple zu tun haben, es gibt auch noch eine Sondersendung von Kino.
Die haben wir bestimmt auf Facebook
auch auf YouTube
gepostet.
Drauf, habe ich schon gesehen. Da könnt ihr auch nochmal quasi den Live-Kommentar von Kino Und Philipp Banse und
Sascha Palmberg.
Palmberg war auch dabei. Ja. Angucken war uns jetzt aber zu lang, um den in den normalen Feed zu tun. Die geht, glaube ich, 2,5 Stunden lang. Aber wenn ihr das nochmal wissen wollt, dann könnt ihr da auch nochmal nachgucken. Auf YouTube CT Uplink gucken.
Das ist ein guter Punkt, obwohl ich diese Firma eigentlich nicht erwähnen wollte heute. Aber naja, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist, Super Mario wird 30. Also am Sonntag. Also 30, wenn man das japanische Release betrachtet. Also alle mal am Wochenende Mario spielen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe meine halbe Jugend damit verbracht, vor allem auf dem Gameboy.
Mhm.
Du wahrscheinlich auch, ne? Gut, ja. Also am Wochenende Mario spielen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es noch interessante andere Themen. Wir wissen aber noch nicht was. Das werdet ihr dann sehen.
Ciao.